Hallo, liebe Zuhörer von Insert Moin und liebe Zuhörer von Stay Forever. Mein Name ist Christian Schmidt und ich habe mir heute wieder einen besonderen Tagesgast eingeladen, nämlich den Gunnar Lott. Hallo, Gunnar.
Oh, hallo, Christian Schmidt.
Hallo. Warum richten wir uns an die Insert Moin Zuhörer? Haben wir unsere Zielgruppe so dramatisch erweitert auf einmal?
Dramatisch, genau. Wir sind die Urlaubsvertretung für Insert Moin, also ein Auftritt in einer Kette von Urlaubsvertretungen, die den großartigen Insert Moin Podcast entlassen, Oh, interessant. Was für ein super Versprecher. Entlasten sollen und vielleicht auch ein bisschen das Niveau ändern. Ich sag mal nicht, in welche Richtung.
Genau, Insert Moin macht Urlaub und wir quetschen uns direkt in die Lücke. Falls uns irgendjemand nicht kennt, wir sind der Gunnar und der Christian vom sensationellen Stay Forever Podcast, was sozusagen das Vaterprojekt von Insert Moin ist, wenn man so möchte, der Vorbild-Podcast, der große Podcast, der Podcasts, der Großvater der deutschen Podcasts. Und wir übernehmen so sukzessive alle anderen. Jetzt also Insert Moin. Das war's auch mit Insert Moin jetzt, ja. Aber jetzt ist das Stay Forever Moin.
Eigentlich haben wir es gekauft und alle entlassen.
Wir haben das gekauft, das Projekt, um es morgen wieder einzustellen. Das können wir hier schon mal ankündigen. Trotzdem noch dranbleiben, das wird eine sehr schöne Abschiedsfolge.
Jetzt nehmen das wieder alle Leute ernst und dann hagelt's einen Shitstorm, ist auch scheiße gesagt.
Es gibt keine schlechte Publicity.
Das sagen die Leute immer, aber ich bin ja in der PR und sage doch.
Du musst es wissen, genau. Ja. Ja.
Wir wollen reden, Christian. Wir reden und wir müssen reden.
Wir müssen irgendwie die Zeit vollkriegen.
Gut, also wir wollen reden über ein Thema. Wir haben uns ein Thema ausgesucht.
Genau, wir haben ein richtig ernsthaftes Thema. Und zwar hat sich das wunderbar angeboten, weil wir vor 4 Jahren mittlerweile eine Miniserie von Podcasts bei Stay Forever gemacht haben, wo wir über damalige Kickstarter-Projekte gesprochen haben. Und seitdem fragen uns immer mal wieder Stay Forever-Hörer, wie wir denn heutzutage stehen zu Kickstarter und ob wir da nicht mal wieder ein Follow-up machen wollen. Und das machen wir heute.
Genau, eigentlich wollten wir das nicht, weil die Kickstarter-Folgen aktualitätsgetrieben sind und wir, anders als andere Podcasts, versuchen, ein zeitloses Werk für die Ewigkeit zu schaffen und aktuelle Bezüge vermeiden. Wir sind ja auch ein Retro-Podcast. Aber jetzt widmen wir uns mal dem Kickstarter-Thema. Wir wollen so ein bisschen dem nachgehen, was wir damals zur Anfangszeit gedacht haben, was für Projekte wir unterstützt haben persönlich, wie zufrieden wir damit waren und was wir glauben, was Kickstarter für die Gaming-Szene oder fürs Gaming bedeutet. Wollen aber auch ein bisschen streifen, weil ich habe zum Beispiel auch eine ganze Menge andere Projekte noch unterstützt, die gar nicht gamig waren.
Okay, ich habe überhaupt nur ein einziges Nicht-Gaming-Projekt unterstützt und das war ein ziemliches Fiasko. Aber da können wir gleich noch drauf kommen.
Genau, weil du so ein Nerd bist. So, ja, eigentlich ein großes Thema für die 10 Minuten, die wir uns vorgenommen haben. Da müssen wir uns ein bisschen ranhalten.
Ja, ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich schon lange so vorhatte, mal so eine persönliche Bilanz zu ziehen von meinem Kickstarter-Investment. Ich war gerade in den Anfangszeiten ein regelrechter Kickstarter-Enthusiast und habe ziemlich viele Projekte gebackt. Und es ist dann ziemlich abgeflaut in den letzten Jahren. Und ich dachte mir immer, was hattest du jetzt eigentlich davon, von deinem Engagement? Das wird also auch so eine Art persönliches Schönreden von der Kickstarter-Historie.
Ich habe lange keins mehr gebackt, aber es ist nur Zufall, weil ich momentan gerade ein bisschen Geld spare. Aber ansonsten würde ich jetzt noch eigentlich jede Woche Sachen backen.
Ach doch, ich habe längst nicht mehr in dieser Menge gebackt wie jetzt am Anfang. Aber das letzte Projekt war unlängst das System Shock, das Remake von dem Originalspiel. Das hat mein Geld bekommen.
Ah ja. So, wo wollen wir anfangen? Hinten. Also vorne.
Ich könnte mit Statistiken anfangen. Oh, ich habe nämlich tatsächlich mir die Mühe gemacht, mir das alles mal zusammenzutragen, was ich so in Kickstarter über die Jahre gemacht habe.
Okay, sag was.
Die Samplegröße ist gar nicht so schlecht, weil ich habe insgesamt jetzt in den letzten 4, 4,5 Jahren 76 Projekte auf Kickstarter gebackt und Projekte heißt Spiele, bis eben auf die eines. Und tatsächlich sind sogar noch mehr, wenn man die mit einrechnen würde, die letztendlich nicht gefundet wurden, also wo die Kampagne abgebrochen wurde oder nicht erfolgreich war, dann wären es nämlich sogar 112 insgesamt. Also ich habe so eine Trefferquote von 2/3 ungefähr. Ja, 1/3 der Projekte, die ich unterstützen wollte, sind dann nicht finanziert worden. Das ist schon nicht so schlecht. Und ich schätze mal, mich würde mal deine Einschätzung interessieren. Also der größte Teil von diesen Projekten kommt tatsächlich aus 2012 und 2013. Danach ist deutlich weniger geworden. Von diesen 76 Projekten, die ich unterstützt habe, wie viele davon sind eingestellt worden? Was schätzt du?
Eingestellt, also nicht collected?
Im Sinne von, die haben collected, denen habe ich Geld gezahlt, aber die werden nie erscheinen. Die Spiele sind entweder offiziell eingestellt oder in einer Art Tiefschlaf. Also ich habe jetzt auch alles eingerechnet, wo seit einem Jahr kein Update mehr erschienen ist.
Oh, gute Frage. Also unter 5%.
Unter 5%?
Okay. Hätte ich gesagt. Wenn ich so mein Dings angucke, ich habe fast alles gekriegt.
Okay. Das ist eine optimistische Schätzung. Tatsächlich ist es mehr. Also es ist vermutlich längst nicht so viel, wie Kickstarter-Skeptiker meinen. Das sind jetzt bei mir 12% tatsächlich. 9 Projekte sind in dieser, wird vermutlich nie erscheinen, Phase. Und das finde ich eine akzeptable Quote dafür, dass ich auch diverse, also ich habe einen großen Teil Indie-Spiele gefundet, wo halt den Leuten unterwegs einfach die Puste ausgegangen ist, ja, und wo dann halt $10 oder $20 auf der Straße liegen geblieben sind. Und manchmal ist da auch wirklich so Schicksale dann in den Updates, wo die Leute beschreiben, wie sie ihren Job verlieren und sich dann so durchschlagen oder persönliche Schicksalsschläge, Krankheit und sowas, ne, und das ist bei der Größenordnung von Projekten, wenn dann das so ein Mann-Teams oder zwei Mann-Teams sind, ist das jetzt nicht eine hohe Ausfallquote, finde ich.
Ich habe gar kein Projekt, das ich nicht kriege.
Mhm. Okay.
Ich habe, glaube ich, nichts gefunden. Das ist nämlich, weil ich so schön
Mainstream-Funder
bin. Ja. Nur die Großen. Im letzten Moment noch mit aufgesprungen. Ich bin zum Beispiel bei Exploding Kittens, dem Kartenspiel, bin ich in den letzten 10 Minuten vor Ablauf noch aufgesprungen.
Weil die aber doch schon viele hundert Millionen.
Ja, weil die
brauchten deine $2 nicht.
Nein. Aber ich wollte Teil einer Bewegung sein. Ich bin voll darauf reingefallen. Dann habe ich auch gekriegt, super schnell, zack, zack, alles super. Habe ich nie gespielt. Der Klassiker, jetzt liegt's halt rum. Aber wenn mal jemand Cooles zu Besuch kommt, dann spiele ich's mal. Also ich habe alles gekriegt. Ich glaube, ein Spiel habe ich nicht gekriegt, das kommt aber sicher noch.
Wurde schon ein bisschen überfällig. Ich habe immer mal wieder geliebäugelt mit einem Brettspiel oder einem Kartenspiel und habe dann aber nie denen mein Geld gegeben, weil ich auch immer dachte, was machst du denn damit? Ich habe sowieso schon genügend Brettspiele hier liegen. Und wenn ich mit Leuten sowas spiele, Brett oder Karten spiele, dann meistens Sachen, die mitbringen. Also es wird nur rumliegen.
Und du hast doch gar keine Freunde.
Und das kommt auch noch dazu eben. Ja. Man braucht ja da meistens mehrere Leute dafür.
Ja. Also ich habe nur 34 Projekte gefundet, die erfolgreich waren und 14, die nicht erfolgreich waren. Also oft deutsche Sachen, einfach aus so ein bisschen aus so einer Solidarität heraus, ehrlich gesagt auch.
Ja, hatte ich auch viele, das stimmt.
Und damit die Leute, die ich kenne, meinen Namen in der Funder-Liste sehen. Aber ich habe weit unter der Hälfte Spiele, habe viel mehr andere Sachen gemacht. Ich habe ein paar große Sachen gemacht, die du auch hast, so Double Fine Adventure, Wasteland und Banner Saga aus der ersten Zeit so. Mhm. Mit die ersten großen, die haben wir auch alle gekriegt und die waren ja auch alle so okayisch. Und dann habe ich alles mögliche Bücher und Chris Hilsbecks Soundtracks, alles immer. Und aber auch mal so eine Smartwatch und sowas, die war mal scheiße.
Mhm. Glaube ich gerne.
Und ich bin, glaube ich, der Einzige, den ich kenne, der Klamotten kauft auf Kickstarter. Ich habe schon mal 2 Hosen gekauft für $358.
Schnäppchen.
Und die waren 1,5 Jahre zu spät. Und ich dachte, ey, $358, du Vollidiot. Ey, so viel Geld in so einen scheiß Kickstarter versenkt. Für 2 Hosen, das kann doch nicht sein. Es war eh schon zu teuer. Mhm. Und dann sind sie aber noch gekommen und waren total geil.
Das waren Hosen, die du im Zweifel auch essen kannst, oder was?
Wie kommst du darauf?
Ja, wo muss denn der Wert sein, wenn du so gewaltige Summen für Hosen zahlst?
Das waren halt
die Hälfte Porto.
Das war so, nein. Also gut, ich habe hinterher nochmal ordentlich drauf gezahlt, weil ich mich dumm angestellt habe beim Zoll. Aber das waren halt einfach super Hosen. Das waren so
Hosen.
Streetwear, die man beim Training anziehen kann. Also super halt.
Da war das gestaffelt nach Bundgröße oder was? Deswegen hast du so viel bezahlt.
Genau. Ich kann es jetzt nicht mehr anziehen, weil ich abgenommen habe. Aber bis dahin, waren sie super.
Genau. Ah ja, gut. Das freut mich, dass du da Investments auf Kickstarter getätigt hast, mit denen du zufrieden bist.
Ach voll. Ich bin mit fast allen Sachen zufrieden so. Und ein paar Sachen kommen halt noch. Ne? Ich habe die Zwerge gefundet jetzt. Das kommt ja jetzt demnächst. Mhm. Und Everspace kommt ja. Da rechne ich auch fest mit und so. Und sonst so, ich habe auch ein Jackett gekauft auf Kickstarter, das war super, so ein Reisejackett mit lauter 100 versteckten Taschen und so, voll gut, ja, weil ich auch einfach so clever bin und die guten Sachen fand, während du einfach wild jedes Spiel fandest.
Ja, ich bin mit den Spielen jetzt bislang gar nicht so schlecht gefahren. Das einzige Projekt, das ich außerhalb von Spielen gefundet habe, ein einziges, ist ein Filmprojekt, nämlich ein Dokumentationsprojekt über Dungeons & Dragons, die Geschichte von Dungeons & Dragons. Also dem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und das wurde im September 2012 wurde das gefundet und ist bis heute nicht da, dieser Dokumentationsfilm. Und zwar deswegen, weil die dann so, da haben sie ein Jahr lang fleißig gedreht. Und im Jahr 2013, da war der Film dann so zu 90% fertig, hat sich das Produktionsteam zerstritten. Also die Filmemacher an sich nicht, sondern die Produzenten, die sie da hatten mit im Boot. Und dann haben sie 7 Monate gebraucht, um irgendwie zu einer Einigung zu finden. Dann war es Anfang 2014. Und dann haben sie rausgefunden, dass diese beiden Produzenten, mit denen sie sich da zerstritten hatten, in der Zwischenzeit auch einen D&D-Film, eine Dokumentation gedreht hatten. Also einfach einen Konkurrenzfilm. Und dann ist das Ganze vor Gericht gegangen. Und dort liegt es seitdem. Also die sind seit fast 3 Jahren in einem Gerichtsstreit und die Gegenpartei hat verloren. Es gibt aber immer noch keine Einigung, weil dann ist der gegnerische Anwalt, hat dann das Mandat niedergelegt und die gegnerische Partei hatte dann gesundheitliche Probleme und private Probleme. Und das letzte Update war jetzt Anfang diesen Jahres und da stand drin erstmal, es gibt nichts Neues. Ja, das Projekt lebt noch, aber es gibt nichts Neues. Also das hast du ja auch immer mal wieder bei diesen Kickstarter-Geschichten, dass halt auch irgendwie Schindluder getrieben wird. Und das ist aber tatsächlich das einzige Projekt, bei dem ich von sowas berührt bin. Ja, wobei da jetzt die beiden Filmemacher eigentlich nichts dafür können, um ehrlich zu sein. Die sind halt übers Ohr gehauen worden.
Aber was für Scheiß, ey.
Ja.
Ah, schlechte Menschen. Ich habe die Ouya-Konsole gebackt.
Ach, oh je, okay, ja, das hat aber in unserer Branche quasi jeder Zweite gebackt. Und genau, ich war schlau genug damals, das muss ich auch noch dazu sagen, ich war schlau genug, denen nicht das Geld zu geben, weil ich wusste, dass eine beschissene Android-Konsole nie im Leben erfolgreich sein wird.
Ist mir total egal, ich habe sie für $115 gebackt und habe dann, als sie fast fertig war und geliefert werden sollte, gedacht, was für eine bescheuerte Idee ist das? Wie kommst du dazu? Und dann habe ich sie bekommen und habe sie noch am selben Tag wieder für 120 verkauft.
Okay.
Als der Hype noch anhielt und so. Und, ja, und dann war ich halt plus minus null raus. Also hat jetzt auch keinen Gewinn gemacht, aber plus minus null raus. Und dachte so, Gott sei Dank. Hab's einmal ausprobiert. Ja, also hab auch mal damit gespielt. Dachte, okay, hab jetzt ein Bild davon gemacht. Dankeschön. Ich weiß jetzt, wie das ist so. Und brauchte sie dann doch nicht. Aber ich bin da gut rausgekommen.
Ja, konntest du direkt eine Hose kaufen.
Konnte ich mir direkt, nein, nicht ganz. Ja, eine halbe Hose. Die Hosen waren so teuer, so. Ja. Was war das Beste, was du jemals gebackt hast? Also das, wo du mit der meisten zufrieden warst hinterher?
Also es muss ja zwangsläufig ein Spiel gewesen sein. Das, womit ich mit am meisten Zeit verbracht habe, waren Shadowrun Returns und Wasteland 2. Wobei ich nicht unbedingt sagen würde, dass es das Beste ist, was ich gebackt habe, aber damit hatte ich viel Spaß, die habe ich lange gespielt. Und das Beste, glaube ich, was ich gebackt habe, ist Sunless Sea tatsächlich.
Ah ja, okay, das habe ich gar nicht gebackt, ey. Habe ich voll übersehen damals.
Das also war einer von diesen Rohdiamanten, die in diesem, die ziemlich untergegangen wären, glaube ich, in diesem Kickstarter-Meer, weil die Firma vorher hatte ja auch nur ein textbasiertes Free-to-Play-Online-Spiel gemacht, dieses Fallen
Browser-Spiel,
London. Das,
ja, genau.
Browser-Spiel, genau, das kein Mensch kannte. Ich kannte es zufällig schon und fand es auch ganz gut. Ich hatte es mal kurz angespielt und dachte, hey, okay, die Texte haben mir damals schon gut gefallen, die sind in Fallen London nämlich auch schon super. Das könnte was werden, das Szenario ist ganz cool und dann haben die tatsächlich mein Geld auch bekommen.
Und dann haben sie echt ein cooles Spiel gemacht. Kommt jetzt demnächst das Update und dann reden sie demnächst über ein Nachfolgeprojekt und so.
Ja, ja, die haben jetzt, also ich meine, das ist ja eines von den Indie-Juwelen des Jahres 2015 gewesen. Weitflächig hochgelobtes Spiel, auch vollkommen zu Recht, dass es meiner Einschätzung nach ohne Kickstarter so nicht gegeben hätte.
Das glaube ich auch, ja. Mein Liebling war Darkest Dungeon, auch ein richtiges Kickstarter-Projekt. So.
Oh, das ist an mir wieder vorbeigegangen, das hatte ich nicht gemerkt.
Habe ich $15 für bezahlt, ey, und bestimmt 150 Stunden gespielt oder so, keine Ahnung. Aber das hat sich richtig gelohnt, obwohl ich mich total geärgert habe. Mhm. Weil ich hatte nämlich das fertige Spiel gekauft, also für die $15 im Kickstarter. Und dann haben sie es einen Monat vor dem Release auf Early Access rausgebracht. Mhm. Und das galt nicht für meinen Kickstarter-Tier. Und dann hatten es irgendwelche Arschlöcher, die es dann für 20 oder so auf Steam gekauft haben, hatten es dann einen Monat vor mir. Das hat mich ein bisschen geärgert und das war ja ein völlig fertiges Spiel. Ja, und ich wollte es nicht unterstützen für Early Access, weil mir das zu doof ist. Ja, sollen halt das Spiel fertig machen, aber dann haben sie halt ein fertiges Spiel auf Early Access gemacht, um noch den Early Access mitzunehmen.
Ja, das ist generell eine von den Dingen, die sich dann entwickelt hat aus Kickstarter, die mir auch ein bisschen die Lust daran vergällt haben, dass es halt relativ offensichtlich wurde im Laufe der Zeit, gerade für kleinere Projekte, dass Kickstarter allein als Finanzierung nicht ausreicht.
Ja.
Und dass ich auch das Gefühl habe, dass einige der Teams ihre Finanzierungsziele niedrig ansetzen, um sie überhaupt erreichen zu können, ja, um das Risiko von dem Scheitern auf Kickstarter zu minimieren, weil das ist ja ein Ex- oder Hop-Geding, ja, wenn entweder du erreichst dein Ziel oder du kriegst nichts. Ich habe zum Beispiel in meiner Liste auch zwei Projekte, die habe ich zweimal gebackt, einfach weil sie noch einen Follow-up-Kickstarter gemacht haben als eine Möglichkeit. Dann gibt es ja immer das Sidebacking über PayPal dann noch dazu. Mhm. Und dann gibt es, was zum Beispiel Dreamfall Chapters gemacht hat oder Broken Age oder das Baphomets Fluch, dass sie es in Teile aufteilen. Also sie sagen, ja, wir machen erst Teil 1, verkaufen den, dann kommt Teil 2 nach, um so eine Zwischenfinanzierung zu haben, was ich persönlich nicht so doll finde, um ehrlich zu sein. Und vor allen Dingen halt die Early-Access-Geschichte, dass dann quasi noch eine zweite Funding-Runde über das Early Access reinkommt. Und dann denke ich mir als ein Kickstarter-Backer, warum sollte ich das Risiko eingehen, das Projekt dann schon ganz am Anfang zu backen? Dann gebe ich ihnen doch mein Geld, wenn sie in Early Access gehen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich gerade bei Indie-Projekten mein Kickstarter-Engagement dann ziemlich stark zurückgefahren habe.
Ja, es ist halt auch hart. Ja? Also alles, was jetzt in einer gewissen Größenordnung rauskommt, ja, es geht jetzt nicht um ganz kleine Sachen, das ist jetzt heutzutage so, dass der Kickstarter nur eine Art Validierung ist für den Publishing-Deal. Der Publisher sagt, so, hier ist der Vertrag, aber wir unterzeichnen noch nicht. Geh erstmal auf Kickstarter, sammel mal 200k ein.
Und das Shenmue-Beispiel vor allen Dingen.
Genau, dann glauben wir dir, dass du es kannst.
Mhm.
Ja, und das ist jetzt, das ist überall so. Dafür werden heutzutage Kickstarter gemacht, was so ein bisschen...
Meinst du?
Ja, ganz überall, jeder, alle. Also in jedenfalls in Deutschland, die ich kenne. Ich habe ein paar auch PR begleitet und so. Kein Mensch macht einen Kickstarter, weil das Geld ihnen irgendwie viel hilft.
Ich glaube, dass das in diesem mittleren Segment, so in dem Mittelstandssegment sozusagen, durchaus der Fall sein kann. Da gibt's vermutlich noch zwei Seiten links und rechts. Das eine sind die wirklichen Indies, also die ein, zwei, drei Mann-Teams, für die ein Publishing-Deal überhaupt in weiter Ferne ist. Für die ist Kickstarter, glaube ich, wirklich ein Finanzierungsinstrument. Und solchen Projekten gebe ich tatsächlich auch noch Geld, wenn coole dabei sind. Und da bin ich auch nicht traurig, wenn es dann tatsächlich nichts werden sollte. Na, dann haben sie wenigstens die Chance gehabt. Und auf der anderen Seite gibt's die Profi-Kickstarter, ja, sowas wie InXile oder auch KingArt. Das sind ja Unternehmen, die quasi maschinell Kickstarter befeuern.
Ja, aber KingArt kann damit auch mit den Kickstarter-Summen die Entwicklung nicht decken.
Nee, vermutlich nicht.
Ja, InXile, mit denen, wenn die mal so 2 Millionen einnehmen, dann kommen die relativ weit. Ja, also ich glaube, dann können sie den größten Teil der Entwicklung finanzieren und dann haben sie hinterher noch das Geld von Steam und so.
Hm.
Aber meistens machen sie ja dann doch noch Deals. Also das ist ja nicht am Ende. Ja, und das ist ja auch eigentlich legitim.
Klar, das ist ja vollkommen legitim, natürlich. Ist
ja legitim zu sagen, ich mache hier 30% über den Kickstarter und dann kriege ich nochmal 10% von Friends and Family und hinterher kriege ich ja noch das Geld von Steam und GOG oder so.
Mhm.
Und dann bin ich irgendwie durch und hinterher mache ich noch 3 Humble Bundles, dann mache ich noch Gewinn oder so.
Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Es gibt ja Leute, die finden das total zynisch, wenn erst auf Kickstarter der Markt getestet wird und dann hinterher noch ein Publisher einsteigt und ärgern sich dann sowohl über die Entwickler als auch über die Publisher, die da die armen kleinen Spieler als Milchkühe missbrauchen. Aber ich glaube da eher an das mündige Urteil der Spieler und der Enthusiasten. Bin ja da selber einer in dieser Hinsicht. Und ich finde es vollkommen okay, wenn dann ein Projekt, das ich toll genug finde, dass ich sage, das möchte ich sehen, das möchte ich spielen, wenn das die Chance bekommt, auch wirklich zu existieren. Und wenn mein Geld dann nur ein Beitrag ist und ein Publisher auch noch Geld dazu geben will, warum denn nicht, wenn dann am Ende ein besseres Spiel dabei rauskommt?
Ja, wenn das so ist, ne? Aber praktisch ist es ja so, dass sie halt natürlich, es ist ja so ein bisschen dieses Grundding, so es gäbe es ohne euer Geld, gibt es das nicht. Und das stimmt natürlich ein bisschen, aber eigentlich, wenn es nur noch um die zählbare Menge der Backer geht, damit man so eine Art von Okay hat oder eine Art von Ziel erreicht, damit der Publisher zahlt und eigentlich geht es um das Geld der Publisher und die Spieler sind nur noch ein Gradmesser, was jetzt ja auch nicht ständig so ist, ja, aber dann finde ich das eigentlich so ein bisschen, so geht mir so ein bisschen der Spaß dabei verloren. So.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Das ist dann eine Instrumentalisierung von dem Kickstarter auf eine Art und Weise, wo es eigentlich nicht dafür gedacht war. Aber wie gesagt, es gibt ja auch noch massenhaft Projekte, die in einem viel kleineren Bereich sind, die im Indie-Bereich sind, für die interessieren sich nur viel weniger Leute, die schlagen auch nicht solche Wellen.
Das ist ganz interessant, wie das psychologisch funktioniert. Ich unterstütze nämlich also viel in der Werbung, wird ja ständig Werbung gemacht für Kickstarter-Projekte. Ich weiß gar nicht, wer das dann finanziert, ob das dann die Kickstarter-Macher selber sind oder Kickstarter dann auch ein eigenes Programm hat. Also hier ist ständig in Facebook-Ads,
genau. Ja,
genau. Und die werben immer damit, das ist das meistfinanzierte Projekt, das hat schon viel Geld gekriegt. Und die werben nicht damit, das Projekt braucht noch Geld. Was ich ganz interessant finde, und das ist auch bei mir ein bisschen so gewesen, in meinem Exploding Kittens-Beispiel so, mit großem Enthusiasmus bin ich in diese Falle gegangen und habe was gebackt, was es echt nicht nötig hatte, ja. Anstatt, dass ich hingehe, ja, mein kostbares Geld ein paar Indies gebe, was ein bisschen komisch ist, finde ich.
Das ist ja auch okay. Was du dann tust in diesem Moment, ist ja kein Funding mehr, sondern das ist ein Einkauf, den du da tätigst.
Ja, es ist nicht mal nur so ein es ist so ein bisschen dabei sein wollen auch so. Ne? Ja. An einer Sache teilnehmen. Das hat schon irgendwie so eine soziale Dynamik. Klar ist das ja nur noch Einkauf, ja.
Ja, bei mir zumindest führt das dazu, dieser Gedanke, ein bisschen mit dem dabei sein wollen oder auch diese Begeisterung vor allem ganz am Anfang für das Kickstarter generell, so als Plattform, mit dem auch Neues entstehen könnte, führt dazu, dass ich, wie gesagt, sehr viele oder vergleichsweise viele Projekte gebackt habe und auch, als ich das mal so zusammengerechnet habe, auch eine ordentliche Summe schon in Kickstarter versenkt habe. Und dann habe ich für mich jetzt mal reflektiert, wie viele von den Sachen, die ich hätte spielen können über Kickstarter, weil sie inzwischen rausgekommen sind, habe ich denn gespielt tatsächlich. Und von den 76 Projekten, die ich unterstützt habe, sind Stand jetzt 43 rausgekommen. Das sind knapp 60% in diesen 4 Jahren. Und nachdem die meisten, wie gesagt, ich die in 2013, 2012 gebackt habe, ist das schon kein so doller Wert, um ehrlich zu sein. Aber zum Überziehen habe ich gleich noch was zu sagen. Aber von diesen 43, die ich hätte spielen können, tendenziell habe ich 18 auch bis heute tatsächlich gespielt. Das ist nicht mal die Hälfte.
Ja gut, das ist ja das übliche Problem. Ja, man kauft ja dann doch viele Spiele, um sie zu haben. Ich habe mir so geschworen, nie wieder ein Humble Bundle zu kaufen. und hab's doch wieder gemacht. Und jetzt sitze ich schon wieder auf mehr Spielen rum, die ich nicht spielen kann. Man sollte überhaupt keine Spiele kaufen.
Ja, das ist ja dieser Gedanke, ich kaufe es jetzt, wo es günstig ist und irgendwann werde ich dann die Zeit haben, das zu spielen. Also so ist ja auch bei Steam Sales und bei GOG kaufe ich auch nach diesem, genau nach dieser Maxime ein. Und bei den Kickstarter-Dingern habe ich zumindest noch das gute Gefühl, dass ich mit meinem Geld auch dazu beigetragen habe, dass dieses Spiel existiert, selbst wenn ich es niemals spielen werde. Aber das führt dann logischerweise zur nächsten Frage, was hat denn Kickstarter jetzt als Ganzes eigentlich dazu beigetragen, dass unser Medium als Kulturgut, wenn man so möchte, dass es reicher geworden ist? Wie sieht denn da deine Meinung aus?
Ich bin ja ein großer Fan von Kickstarter in vielerlei Beziehung und so. Und ich finde, dass es überhaupt die Chance gibt, sich an die Öffentlichkeit zu wenden direkt. Und zwar ohne, dass es so richtig noch einen Mittelsmann gibt, außer jetzt Kickstarter selber als Plattform. Aber die kuratiert ja nicht die Plattform. Eigentlich ist das ganz schön super. Steam geht natürlich auch. Kannst ja auch einfach auf Steam gehen oder auf GOG oder so und dann einfach erscheinen und dann damit arbeiten. Aber eigentlich diese Art von Dialog, in die du da trittst, weil du so eine besondere Beziehung zu denen hast. Ja, es sind ja nicht nur Käufer, sondern es sind halt Leute, die dein Vertrauen schenken, ohne dass sie Geld kriegen. Das ist schon was sehr Besonderes, finde ich. Und ich glaube, das ist nicht so gut zu ersetzen. Finde das geil.
Also allein der Austausch?
Nein, die Tatsache, dass du halt einfach einen Weg hast, irgendwo hinzugehen.
Ja,
dass du halt nicht nur in den Shop gehen musst, wo du ein total fertiges Produkt haben musst, dass es einfach einen Weg gibt, das zu tun. Ja, also das ist ja eine neue Route, ob sie jetzt immer funktioniert und ob sie immer gut klappt und ob sie nur ein Teil des Weges ist oder so, aber es ist halt ein neuer Weg, um dein Projekt zu finanzieren und das so direkt zu tun, das ist halt super. Es werden auch eine Menge Bücher über Kickstarter gefundet zum Beispiel. Und da ist es noch irgendwie deutlicher, finde ich, ja. Weil bei den Büchern, da gab es ja lange Zeit diese Verlage, die halt alles erwürgend abblocken, was nicht ihrs ist, oder nur so ganz bestimmte Sachen veröffentlichen und dann musst du da hingehen. Und jetzt kannst du halt so direkt an den Verlagen vorbei, an diesen Mittelsmännern, ja, die halt auch einen größten Teil des Profits nehmen und an die Leute gehen. Und wenn du halt toll bist oder das nett ist, dann ist doch super. Also wie gesagt,
aber ist das nicht
Self-Publishing-Plattformen und so.
Aber reden wir da nicht von Einzelfällen? Ist das nicht diese romantische Vision von Kickstarter, die in der Praxis sich gar nicht so niederschlägt?
Genau. Weil
der Kanal funktioniert ja auch andersrum. Es ist ja so, dass die Leute mit ihrem Geldbeutel abstimmen darüber, welche Produkte existieren sollen und welche nicht. Ja, also es geht ja in beide Richtungen. Und dieses Abstimmen darüber, was existieren soll und was nicht, hat es dazu geführt, dass wir tatsächlich einen größeren Reichtum von unterschiedlichen, vielfältigen Spielgenres oder Spielen haben?
Es ist immer schwer zu sagen, was da Ursache und Wirkung ist. Selbstverständlich haben wir im Vergleich zu vor 10 Jahren eine ungleich reichere Auswahl an Spielen in jeder Beziehung. Ob das jetzt daran liegt, dass Steam so stark geworden ist und auch Konkurrenz hat durch GOG meinetwegen oder durch die Humble Bundles, dass das die Indie-Szene ein bisschen befeuert hat, vielleicht auch die Mobile-Plattformen so, oder ob das jetzt Kickstarter ist. Ich glaube, das ist so ein Zusammenwirken dieser Effekte. So, das eine hilft dem anderen, das andere hilft dem einen. Und das führt halt dazu, dass es diesen Weg gibt, ins Self-Publishing essentiell. Mit all den Vor- und Nachteilen, die das wieder hat.
Ja.
Und da gibt es halt Erfolgsgeschichten und da gibt es halt Niederlagen, ist halt so. Aber das ist ja eine echte Abstimmung. Die Leute stimmen ja nur wirklich ab mit, ich gebe dir Geld und nicht mit, ich bin eine Testseher-Crew für einen Kinofilm und sage halt, dass ich das doof finde.
Natürlich, aber wofür stimmen sie ab? Das ist ja das Ding. Also für welche Klasse von Spielen stimmen sie ab und was entsteht durch Kickstarter, was sonst vielleicht nicht entstanden wäre? Und um das auch dazu zu sagen, ich bin auch ein großer Freund von Kickstarter. Ich bin da gerne, nach wie vor gerne und war da gerne in der Vergangenheit. Und ich behalte es immer noch für eine super Sache, dass es gibt, aber ich bin durchaus auch ein desillusionierter Kickstarter-Nutzer in mancherlei Hinsicht. Vor allen Dingen, was die Bereicherung der Spielebranche gerade durch eine Mittelschicht von qualitativ hochwertigen, ungewöhnlichen, originellen Programmen angeht, denn die sind auf Kickstarter in der Regel nicht erfolgreich, wenn sie überhaupt dort eingestellt werden. Es zerfällt mittlerweile ziemlich stark in zwei Klassen, nämlich die Leuchtturmprojekte. Das sind in der Regel große Namen, große Marken, wie es am Anfang auch schon der Fall war, aber am Anfang in der Broken Age Welle sind auch noch so mittelgroße Projekte mitgeschwemmt worden sozusagen. Ja, und zum Beispiel so ein Banner Saga hat absolut davon profitiert, dass es relativ nah an Broken Age rankam. Das war, glaube ich, 1-2 Monate Unterschied oder sowas. Wenn das ein Jahr oder 2 Jahre später auf Kickstarter gegangen wäre, wäre es nicht gefundet worden, bin ich 100% überzeugt davon. Und The Banner Saga ist ein tolles Spiel, hatte ich viel, viel Zeit damit verbracht und freue mich, dass ich es gebackt habe und dass es das Ding gibt. Aber wie gesagt, Leuchtturmprojekte auf der einen Seite und dann die große Menge an Indie-Titeln, die krabbeln müssen, damit sie überhaupt auf ihre $10,000 kommen. Und die machen in der Regel keinen großen Impact in unserem Markt. Und die großen Dinger sind in den allermeisten Fällen Reboots, Remakes, Recycling von bekannten Ideen. Wir hatten 2 ganz große Theorien oder Hoffnungen am Anfang in dieser großen Welle von Kickstarter in Bezug auf Genres, nämlich erstens mit Broken Age kommen ein Adventure Revival. Kickstarter wird toll sein für Adventures. Und dann kam sowas wie Baphomets Fluch oder Dreamfall Chapters und sowas. Und Jane Jensen mit ihrem Möbius und was weiß ich alles. Und wo ist das Zeug heute? Ja, es war eine reine Luftblase. Ja, es hat nichts gebracht für die Adventures.
Warum sollte es auch? Adventures spielt halt niemand.
Ja, aber Kickstarter wurde ja stark als Retro-Plattform wahrgenommen dann auch. Und das ist es ja auch, ja.
Ja, aber
Retro-RPGs ist ja ein anderes Ding mit Pillars of Eternity und Wasteland und Bard's Tale und so weiter. Die finden ihr Publikum, und das ist vielleicht die einzige Nische, wo ich sagen würde, eine von zweien, wo ich sagen würde, da ist jetzt was entstanden, was vielleicht auch bleiben würde und was über Kickstarter ganz gut finanziert, weil da halt diese Nostalgie reinspielt. Die zweite Ding, was wir damals angenommen haben, ist die Weltraumsimulation kommt zurück. Ja, da war Elite Dangerous und Star Citizen vor allen Dingen die beiden großen. Und das könnte tatsächlich einigermaßen nachhaltig sein, weil sowas wie das...
Everspace? Meinst du da nicht?
Nee, ich meinte, dass diese Minecraft im Space-Ding, das gerade rausgekommen ist, verdammt nochmal.
Starbound, nein, weiß ich nicht, das andere.
Ja, alle wissen jetzt, schlagen sich an den Kopf und wissen, was wir meinen.
Ja,
Mann,
sind immer wir.
Das liegt mir auf der Zunge. Ja. Naja, ist ja auch im weitesten Sinne ein Weltraumspiel. Ja, und wir sehen gerade auch das Zurückkommen von Master of Orion und Stellaris und was weiß ich, also das Thema Weltraum als Core-Spiel, das heißt jetzt also als Simulation oder als 4X-Spiel, scheint wieder höher im Kurs zu sein, und das könnte tatsächlich ein Ausfluss von Kickstarter sein.
Ja, aber das kannst du ja gar nicht festmachen. Das sind ja dann 3, 4, 5 Projekte, die ja auch einen gewissen Zufall haben. Das ist im Gaming ja immer so, wenn irgendwas sehr erfolgreich ist oder wenn auf Steam irgendwas durchstartet, dann zieht das ja auch 3, 4, 5 Projekte nach sich. Die so ähnlich sind oder so. Das würde ich gar nicht sagen. Also ich finde, man müsste schon Kickstarter so betrachten, wie du anfangs gesagt hast, erzeugt es Dinge, die sonst nicht sein könnten oder die es halt sonst sehr schwierig hätten, und das finde ich schon so. In der Brettspielszene ist es nochmal ganz anders, ja, da ist es ja gigantisch durch die Decke gegangen. Also immer so, wo es Handelshemmnisse gibt, das ist vielleicht das Interessante. So ist bei Games gar nicht mehr so, es gibt ja gar keine Handelshemmnisse mehr. Es gibt auch Steam auch ohne Kickstarter. So. Und das spielt halt ein bisschen zusammen und das eine in das andere, und dann kriegst du deinen Steam-Key und irgendwie ist das Teil eines Universums und da ist es vielleicht gar nicht so wichtig. So. Aber es gibt ja oft so physische Produkte. Also meinetwegen jetzt mal die doofe Jacke, die ich mir gekauft habe, ja. Wie hätte ich die denn sonst finden sollen? Da müssen sie in diese gigantischen Handelsketten rein, das ist im Direktvertrieb total schwierig, musst Google AdWords schalten, da musst du dich in so große Systeme begeben. Wohingegen ja Steam total einfach ist, ja. Kannst du einfach reingehen im Wesentlichen mit Greenlight oder sonst irgendwas. Und durch das Self-Publishing und so. Deswegen glaube ich, bei Games ist es sogar noch am wenigsten, dass du es am wenigsten brauchst. Weil ja, Games ein ganz gutes Ökosystem hat fürs Self-Publishing.
Das stimmt, aber das hätte ja vor 4 Jahren schon genauso gegolten. Da gab es Steam und Steam Greenlight auch schon. Kann man vielleicht noch nicht ganz so leicht rein, aber trotzdem.
Early Access gab es noch nicht zum Beispiel.
Ja, okay.
Das ja, stimmt, das und, gab's noch nicht. Und Steam war auch noch nicht, hatte auch noch nicht die Bedeutung, die es jetzt hat.
Boah, hat das vor 4 Jahren auch schon. Ja, okay, da haben sie vielleicht. Geöffnet für Indie-Spiele haben sie sich da auch schon, wenn auch nicht in diesem riesigen Maße, wie sie es dann ein paar Jahre später gemacht haben. Aber ich glaube trotzdem, dass es damals in dieser ersten Welle an Kickstarter, wo wir auch mit aufgesprungen sind auf das Thema bei Stay Forever, dass da schon auch so ein gewisser Traum verkauft wurde, nämlich, oder zwei Träume, sagen wir mal, nämlich der eine, da kommen Spielerfahrungen wieder, die man in der Vergangenheit hatte und die heute nicht mehr finanziert würden. Das ist diese Retro-Geschichte, und das hat sich ja auch volle Kanne erfüllt mit zum Beispiel einem Pillars of Eternity oder immer noch große Hoffnung, dass das Torment irgendwann demnächst mal rauskommt und toll sein wird. Ja, dafür ist Kickstarter auf jeden Fall gut. Und dann das andere, dass das irgendwie so eine Graswurzelplattform ist für das nächste große Ding. Und das einzige richtig große, was in den letzten 4 Jahren aus Kickstarter vorgegangen ist, ist Star Citizen. Und die hätten vermutlich noch nicht mal Kickstarter gebraucht. Ja, denn nee, das war nochmal ein zusätzlicher Publicity-Weg, aber die hätten auch so über ein Crowdfunding auf ihrer eigenen Plattform, wie sie es am Anfang auch gemacht haben, da kam Kickstarter ja erst hinterher dann, ja, die wären darüber, glaube ich, auch groß genug geworden. Und dass da irgendwann mal aus Kickstarter so ein Schläferhit rauskommen könnte, so das nächste Ding, das keiner auf der Rechnung hatte, den Traum kannst du, glaube ich, beklagen.
Aber warum sollte das auch so sein? Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich will ja gerade die kleinen Sachen haben. Die AAA-Dinger oder die großen Dinger kommen doch schon noch irgendwie.
Weil natürlich wäre das große Ding gewesen, was Kickstarter gerechtfertigt hätte, worauf ich auch immer gehofft hätte. Das ist doch diese Cinderella-Story, dass etwas, was kein großer Publisher angefasst hätte, dass das dann unerwarteterweise zu dem nächsten großen Ding wird. Das nächste Minecraft, ja. Minecraft hätte man sich wunderbar vorstellen können, wie das auf Kickstarter hätte starten können, wenn es halt nicht zufällig davor gewesen wäre. Ja. Hätte gut funktioniert, glaube ich auch. Ja, und wäre trotzdem das riesige Ding geworden. Und das wäre der Traum, ja, den allen eine lange Nase drehen im Establishment und mit dieser Graswurzelbewegung von der Straße aus sozusagen, mit der Spielerbewegung irgendwas komplett Neues in die Spielebranche reinbringen, das Medium. Und das ist schon ein Traum, der mich auch mit angetrieben hat. Aber das haben wir bisher nicht gesehen und ich bin auch sehr skeptisch, ob wir das noch jemals sehen werden über Kickstarter.
Weiß ich auch nicht. Ich will, dass das der Weg ist, die ungewöhnlichen Sachen zu finanzieren. Die Sachen, Richtig. Die einen Artstyle haben, die nicht jeder mag. Das Internet ist ja dafür da, um meinen exzentrischen Detailgeschmack zu befriedigen. Dafür ist das da.
Ja.
Ja, früher hast du halt 1640, dein Lieblingstanz war der Reigen. Weil das Einzige war, was im Dorf getanzt wurde. Und dann hast du eine Frau kennengelernt, deren Lieblingstanz war auch der Reigen. Super. Heutzutage, ja, kannst du ja noch Fan sein von, keine Ahnung, Science-Fiction-Spielen und kriegst nicht mal dasselbe Set zusammen, weil alles so ausdifferenziert ist. Und das ist ja auch schön. Und Kickstarter ist halt genau dafür da, das total im Detail zu befriedigen.
Ja, das ist wahr. Und tatsächlich sind, du hast vorhin gefragt, was die besten Projekte sind. Meine Lieblingsprojekte, wenn man so möchte, oder Spiele, bei denen ich wirklich froh bin, dass ich sie gebackt habe und dass sie rausgekommen sind, vermutlich auch, weil es Kickstarter gibt, sind eben so kleinere Indie-Titel wie das Consortium zum Beispiel, habe ich schon häufig gesagt.
Ah ja, toll. Ja.
Oder Army Crook, ja, was so ein Claymotion-Adventure ist. Oder The Way ist vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen. So ein Puzzle-Adventure in Pixel-Optik, finde ich ein sehr, sehr schönes Spiel, habe ich richtig gerne gespielt. Und dieses Consortium zum Beispiel, dass ich eine fantastische Spielerfahrung fand, was Originelles und Ungewöhnliches. Die haben vor einiger Zeit auf Kickstarter den zweiten Teil finanzieren wollen und sind grandios gescheitert an ihrem Finanzierungsziel, ja, und mussten dann auf andere Crowdfunding-Plattformen ausweichen. Und das war für mich so ein bisschen das Glockenläuten für Kickstarter als die Funding-Plattform für so ambitionierte, mittelgroße Indie-Spiele. Wenn die nicht trotzdem irgendwie schaffen, einen Hype zu generieren, ja, und die hatten ja schon ein gutes Produkt zumindest auf Steam da draußen mit gutem Feedback, aber halt trotzdem irgendwie in die Nische und schaffen es dann nicht, ihren zweiten Teil zu fanden, war ich sehr, sehr betroffen, um ehrlich zu sein, und fand es wirklich traurig.
Ich glaube, du musst jetzt heutzutage schon, wie überall, du musst halt auffallen, ja, du brauchst halt jetzt nur ein gutes Projekt, geht schon nicht mehr, aber das ist halt der Fluch von all diesen Sachen. Es gibt halt zu viel und es gibt halt viel Auswahl in der Welt und so. Hyperlight Drifter ist doch der klassische Fall von so einem mittelgroßen Projekt. Ja, da hat man halt einen total eigenen Artstyle, alles ein bisschen hipster, overfancy, $600,000 geraced. Alles gut. Ja, gut, dann noch Sony-Deal und alles Mögliche so, aber, ne? Also das ist schon noch, finde ich, so in diesem Mittelfeld von so Sachen, die dann hinterher noch stark werden über eine der großen Konsolenplattformen. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Weg. Wir gucken ja oft auf die PC-Sachen, weil wir gerne am PC spielen und ich gerne meine Spiele auch auf Steam habe oder so oder auf GOG. Aber es gibt ja gar nicht so ganz wenig Spiele, die da anfangen und dann hinterher einen Exklusivtitel für Xbox werden oder sowas. Oder nicht Exklusivtitel, aber diese Indie-Programme von Xbox oder PlayStation haben. Naja,
vielleicht spielt auch noch mit rein bei dieser Desillusionierung. Und wie gesagt, ich muss immer noch mal dazu sagen, ich finde Kickstarter trotzdem eine tolle Plattform und bin auch noch regelmäßig drauf und gucke, ob man nicht doch noch irgendwas unterstützen kann. Aber ich finde es auch ein bisschen schade so im Nachhinein, dass viele von den Leuten, die auf Kickstarter gegangen sind, gerade auch in dieser ersten Welle, sehr hemdsärmlich angegangen sind und ein bisschen blauäugig, insbesondere in Bezug auf das, was sie tatsächlich leisten können hinterher. Und deswegen die Verlässlichkeit von dem, was da versprochen wird und vor allen Dingen auch, was den Zeitraum angeht, ziemlich gering ist. Ich habe das auch, weil ich neugierig war, habe ich es für meine 76 Projekte nochmal kurz durchgerechnet, wie viele davon eigentlich pünktlich rausgekommen sind. Pünktlich im Sinne von zu dem Datum, das im Kickstarter versprochen war. Schätz mal, wie viel Prozent sind pünktlich rausgekommen,
nicht von denen, die rausgekommen sind? Nicht ein einziges, außer dem einen von King Art.
Ganz so schlimm ist es doch nicht. Ja. Es sind 14% von denen, die rausgekommen sind. Ja, also es heißt umgekehrt, 86% sind unpünktlich erschienen. Und unpünktlich heißt, die durchschnittliche Verspätung sind 16 Monate, also fast 1,5 Jahre. Und der Höhepunkt ist ausgerechnet, und das tut mir im Herzen weh, 2 Projekte, die Fortsetzungen von alten Sierra-Serien sind, nämlich dieses Space Venture, das quasi ein neues Space Quest sein soll. Das ist seit über 4 Jahren in der Entwicklung und hat 3,5 Jahre Verspätung. Und werkeln immer noch dran rum. Und dann gibt's noch dieses Hero U Projekt, das ein quasi neues Quest for Glory sein sollte. Die sind schon 2-mal auf Kickstarter gewesen und sind jetzt seit 4 Jahren in der Entwicklung und haben 3 Jahre Verspätung. Und ich hoffe trotzdem noch, also bei dem Hero U habe ich noch gute Hoffnungen, bei dem Space Venture, die geben immer mal wieder neue Screenshots raus und das sieht einfach nur scheiße aus. Ich habe null Hoffnung, dass das ein gutes Spiel werden wird am Ende. Aber naja, das sitzen wir jetzt auch noch aus.
Ist jetzt auch wurscht. Wie gesagt, dadurch, dass ich nicht so viel gemacht habe, war das alles nicht so schlimm.
Ja.
Aber ich finde auch irgendwie, also das ist ja so weit weg, ja. Ich kaufe überhaupt ungern Sachen, die so weit weg sind. Ich bin auch gar kein Vorbesteller oder so. Also auch bei größeren Spielen, bei jedem neuen Spiel kommt ja eine riesen Welle, wo sie die Vorbestellung versuchen zu forcieren. Das interessiert mich nie. Ja, ich warte immer noch 6 Monate, bis das Spiel raus ist, kaufst dann billiger oder so. Ja. Oder im Sale, oder das ist mir alles nicht mehr so wichtig. Aber ich habe auch noch so viel Zeug, dass ich nicht fertig habe.
Das ist genau das Ding. Ich habe ja noch 26 Spiele auf meiner Liste von Kickstarter, die ich alle noch spielen muss. Und da sind richtig große Sachen noch mit dabei. Elite Dangerous und sowas. Ja.
Ich habe nicht mal Wasteland gespielt. Also nur 10 Minuten oder so, dann war es mir so doof.
Das ist auch nicht so doll. Also ich habe wirklich viel, viel, viel Zeit in das Spiel verbracht. Also mit Director's Cut. Das finde ich auch ganz cool, dass sie tatsächlich nochmal eine abgedatete Version rausgebracht haben. Aber so unterm Strich muss man sagen, ist das selbst so als Retro-Fanservice eigentlich ein ziemlich schäbiges Projekt. Ja, von dem ganzen User-Führung und sowas ist das ziemlich mies. Und das ist auch das, was mich bei Pillars of Eternity, das ich auch lang gespielt habe, auch schon ärgert. Eine Retro-Spielerfahrung heißt nicht, dass auch die Bedienung und viele von den lästigeren Sachen im Spielablauf so sein müssen wie damals. Das will ich auch nicht. Ja? Das ist nicht das Retro, das ich haben möchte. Das darf durchaus ein modernes Spiel sein. Ja? Und das das finde ich eine Nachlässigkeit und Schlampigkeit auch von diesen Teams, dass sie dann nicht in der Lage sind, ein vernünftiges User-Interface zum Beispiel zu machen und sich modern anfühlendes Spiel. Weil wir sind halt als Spielebranche, als Medium-Spiel, gerade was die User-Experience angeht, schon so viel weitergekommen. Auch in den letzten 10 Jahren. Dass heute ganz andere Dinge State of the Art sind als damals. Und das darf man durchaus sich zu Herz nehmen, auch wenn man ein Spiel macht, das eine klassische Spielerfahrung vermitteln möchte.
Eternity ist ja so eine Frechheit. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, ja, weiß nicht, ob wir in dem Podcast drüber gesprochen haben. Es ist eine solche Frechheit, das Spiel. Es hat ja sogar dieselben Bugs wie Baldur's Gate. Ja, also es sind wirklich noch die Engine-Bugs von früher, wo das halt, also ein paar Mal, das war so schlimm. Und wer sich das ausgedacht hat, übrigens, wenn ich den nochmal erwische, ja, der Fetch-Quests macht in einem Haus über mehrere Etagen, wo man jedes Mal neu laden muss. Ey,
Naja. Ja, das ist genau Ladezeit zum Beispiel so ein Ding. Ja, aber naja, das wäre jetzt wirklich abschweifend. Demgegenüber Shadowrun Returns zum Beispiel ist auch in seiner ganzen Anmutung ein viel moderneres Spiel. Ja, und eine sehr, sehr runde Spielerfahrung. Das habe ich gerade diesen zweiten Teil, der in Berlin spielt, habe ich richtig, richtig gerne gespielt.
Also ich fand das alles nicht so toll, das ganze Shadowrun-Zeug, wie ich dachte, dass ich toll finden würde, aber es war halt sehr solide, sehr vernünftig, alles safe, alles gut gemacht und so. Hm. Gar kein großes Problem. Das stimmt. Das Broken Sword habe ich auch gespielt. Habe ich bestimmt schon mal erzählt. Das habe ich auf Französisch gespielt. Sehr großartig. Das ist ja eine sensationelle Möglichkeit, Französisch zu lernen. Das passt auch so gut zu Broken Sword. So habe ich auf Französisch gestellt und dann halt gespielt. Also mit französischem Text und deutschen Untertiteln oder sowas. Das war super.
Und auf einmal machen die Rätsel alles Sinn.
Nein, überhaupt nicht. Viel schwieriger dann, natürlich, weil es eine fremde Sprache ist. Aber es war halt so schön, das so zu hören und so hat man sich so richtig in das Französische wieder reingehört. So man sollte diese Sprachen immer so lernen, mit Computerspielen.
Stimmt, naja, dafür sind Spiele ein ganz tolles Lehrmedium, das stimmt.
Und eine der schönsten Sachen, die ich gemacht habe übrigens, ist ein Buch zu backen, das es nur als PDF gab, von so einer Familie, die amerikanische Familien, die ein autistisches Kind haben und mit dem eine Deutschlandreise gemacht haben. Um dem halt andere Länder zu zeigen und die Erfahrungen für das Kind so ein bisschen zu erweitern, weil sie haben ja dann auch schwierig, die ziehen sich ja in sich selbst zurück und so. Und dann haben sie dieses Buch darüber geschrieben und die wollten halt $5,000 haben für Reisekosten und ein bisschen Zeit, um das Buch zu schreiben. Mhm. Und denen habe ich $10 gegeben, das wurde halt irgendwie finanziert, haben 8.000 gekriegt oder so. Und dann gab es irgendwann das Buch, das war voll nett. Also kein besonders tolles Buch, aber halt schön. Und da war man so schön Teil einer Sache. Das war so ein bisschen so, das hätte es nicht gegeben. Die hätten bestimmt Schwierigkeiten gehabt, das so zu finanzieren. Die hätten auch nicht irgendwie auf Steam gehen können, weißt du so. Oder zu irgendeinem großen Verlag. Das war halt so ein Projekt, das war nur deswegen. Dafür war das da und das ging nur so. Also oder mit einer anderen Funding-Plattform. Ja, aber so, das ist halt super. Da hatte ich das beste Gefühl mit.
Ja, und allein dafür ist es das schon wert, dass es Kickstarter gibt. Ja, und wie gesagt, diese kleineren Projekte oder diese mittelgroßen Projekte sind die, die es auch viel mehr verdient haben, dann da tatsächlich unterstützt zu werden.
Was ist denn das, wo du dich am meisten geärgert hast, dass es nicht gefundet wurde?
Lass mich einmal kurz überlegen, was da dabei war.
Während du überlegst, sage ich halt kurz meins, okay?
Ja, sag deins gerne.
Neptune Have Mercy. Okay. Ein Sci-Fi-Unterseeboot-Roguelike-Ding. Sah sensationell aus auf den ersten Bildern und Videos von der Firma Octopodo. Wurde halt mit so einem Steampunk-artigen U-Boot oder Science-Fiction-U-Boot so durch das Wasser tauchst. Ganz dunkel alles, so ein bisschen Sunless Sea-mäßig, aber halt in 3D. Und halt immer so Oktopussen begegnest und sowas. Sah super aus. Hab ich $30 gebackt so. Und die haben nicht mal die 20.000 gekriegt, die sie haben wollten, haben nur 12 gekriegt.
Ach Gott, okay, ja. Aber die hatte ich tatsächlich auch gebackt, ja. Ich erinnere mich jetzt, wo du das erzählst. Meine Top 3 der Spiele, die ich gebackt habe und die es nicht bekommen haben, auf Platz 3 wäre der Outcast Reboot. Die haben das ja mal versucht, das ursprüngliche Team Outcast neu zu starten. Das hat gar nicht geklappt, aber das kommt ja jetzt trotzdem, glaube ich, irgendwie. Dann auf Platz 2, einfach weil es so traurig ist, der gute Chris Crawford Das spielebräuchliche Urgestein hat zweimal Kickstarter-Kampagnen versucht. Einmal für Balance of the Planet und einmal für sein komisches Sozialwörter-Spiel, keine Ahnung, wo irgendwie es ist eine Simulation, wo Interaktion in Fremdsprachen, in so Kunstsprachen simuliert werden sollte oder sowas. Ich weiß, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Siboot hieß das. Ja, und das war einfach, war so akademisch ambitioniert und ist so grotesk gescheitert, ja, dass es echt super traurig war. Und auf Platz 1 ist Rob Swigert's Portal. Ein frühes Projekt aus dieser Anfangsphase. Und dieses Portal, das ist so ein heimlicher Favorit von uns beiden. Das ist dieses textbasierte Interactive Novel von, wann ist das, irgendwas aus den 80er Jahren.
Ah ja, weißt, das, was ich meine? Genau.
Es damals gab und der wollte es quasi neu auflegen, dieser Autor, dieser Rob Swigert. Das Projekt von damals kam über Activision, ganz, ganz, ganz toll. Und der wollte das neu auflegen. Ich glaube, da haben wir auch damals in den Kickstarter-Folgen drüber gesprochen, wenn ich mich nicht ganz irre. Und das hätte ich wahnsinnig gern gesehen, weil ich ein großer Fan von diesem ursprünglichen Spiel bin.
Ah, stimmt. Ah, das ist toll, das stimmt. Warum gibt's da eigentlich nicht eine Neuauflage? Naja, wurscht.
Tja.
Aber es gibt doch bestimmt ähnliche Sachen, die man nur nicht gesehen hat in der Welt.
Kann sein.
Das ist ja ein relativ leicht zu machendes Spiel.
Kann sein.
So, Christian.
Nun gut, so, jetzt haben wir die Viertelstunde aber ordentlich vollgesprochen.
Ja, 10 Minuten, ne? Müssen wir vielleicht noch ein bisschen kürzen hinterher.
Okay, wir beenden hiermit offiziell den Insert Moin Podcast für immer. Ab jetzt geht es weiter jeden Tag täglich auf Stay Forever. Also dann meistens 30 Tage lang mit der gleichen Folge, aber dann kommt auch immer eine neue.
Genau, also manchmal erst am 31. Tag. Man soll sich jetzt auch nicht so an solchen Sachen gewöhnen.
Nee, genau, ja, mit der Regelmäßigkeit, das halten wir für eine Unsitte.
Genau. So, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ne? Wir sehen uns dann. Man kann auch diese Folge 31 Mal abspielen, bis es zur nächsten kommt. Das ist nicht verboten.
Genau. Ja. Ist sogar empfohlen, um ehrlich zu sein.
Genau. Die wird auch immer besser. Und beim 27. Mal kommt meistens noch echt noch ein Dreh rein. So, dann versteht man richtig den christianischen Witz.
Und es ist gut fürs Seelenheil.
Ohnehin. Und fürs Karma. So, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und danken Insert Moin auch für die Chance, hier zu sprechen. Und sehen uns wieder auf Insert Moin oder Stay Forever.
Genau. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.